Uro Logisch, der Urologie-Podcast.
Mit freundlicher Unterstützung von Sandoz Hexaal.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich auf eine neue Folge zum heutigen Tage beim Urologisch-Podcast. Es geht heute um ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir wollen nämlich mal die Evolution der Knochengesundheit nochmal ins Auge nehmen. Da gibt es ja auch schon einige Folgen hier auf dem Kanal, aber da tut sich einiges und ich freue mich ganz besonders, dass heute Frau Privatdozentin Marie-Christine Rösch hier ist aus Lübeck. Hallo Frau Rösch.
Moin, Herr Professor Wölfing, ich freue mich ganz besonders, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf. Und das Thema Osteoprotektion finde ich super spannend. Ich finde es toll, dass wir heute darüber sprechen.
Habe ich Sie richtig vorgestellt gerade?
Ja, komplett richtig.
Sehr gut. Sie müssen noch ergänzen, also Lübeck haben wir schon gesagt, Sie müssen noch ergänzen, was Sie so machen, Position und so und was sich seit dem letzten Podcast verändert hat. Ich weiß da was, da werden Sie aber jetzt nicht drauf kommen. Sagen Sie erst mal.
Oh Gott, da muss ich nachdenken. Also erstmal, ich bin Oberärztin hier bei Professor Merseburger in Lübeck mit Schwerpunkt Uro-Onkologie, leite im Prinzip die Systemtherapien, die Studienzentrale und unser Forschungslabor und mache so ein bisschen Robotik mittlerweile auch. Das macht mir alles ziemlich viel Spaß.
Also ganz schön vielseitig unterwegs.
Ja, doch, aber die Urologie ist ja insgesamt ein ganz vielseitiges Fach. Da kann man sich ja so seine schönen Nischen raussuchen. Ja. Und genau, wir hatten schon mal einen Podcast. Ich muss gestehen, das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Hat sich mein Nachname geändert seitdem? Ich weiß es nicht.
Aber Sie haben einen tollen Preis bekommen seitdem.
Ja, habe ich.
Telecki, sage ich nur, Stichwort.
Den Dora-Telecki-Preis, ja, absolut.
Erzählen
ja.
Sie mal, das ist ja großartig. Das muss hier die Community wissen.
Das ist schön, dass Sie das aufgreifen. Ja, das ist ein toller Preis, den gibt es noch gar nicht so lange. Ich würde sagen, ich muss lügen, 6 Jahre vielleicht. Und das sind immer ganz tolle Preisträgerinnen, die da jährlich ausgewählt werden. Und ich freue mich, dass ich da jetzt in dem Netzwerk drin bin. Wir treffen uns jährlich und das ist eine ganz tolle, tolle Truppe. Und ja, da habe ich auch mir ein gutes Netzwerk durch den Preis auch aufbauen
also,
können.
Das sei hier nochmal erwähnt. Ich lese vor, der Dora-Telecki-Preis wird von der Deutschen Gesellschaft für Urologie an besonders qualifizierte und wissenschaftlich, Achtung, renommierte Urologinnen verliehen. Ist das nicht schön? Also herzlichen Glückwunsch. Sie haben den letztes Jahr, glaube ich, war es letztes Jahr, haben Sie den auf dem DGU bekommen? Oder war es schon vorletztes Jahr?
War schon davor, ja.
Oh, okay. Na gut, wie auch immer. Also wir haben hier eine berühmte und sehr engagierte Urologin, die auch dafür schon ausgezeichnet wurde. Und wir zwei sprechen jetzt über Knochengesundheit. Das ist ja, ich hätte jetzt mal beinahe gesagt, ein alter Hut, oder Frau Rösch? Wobei ich mich immer wundere, dass es doch noch immer mal wieder, wenn Sie so Fälle besprechen, können wir ja mal auch gleich machen, was würden Sie denn machen und so weiter. Da kommen dann immer auch zum Teil Vorschläge, die nicht immer so ganz leitliniengerecht sind. Sprechen wir doch mal drüber. Knochengesundheit. Wann können Sie sich noch erinnern an die uralte Zeit, wo die Zolidronsäure kam? Weiß ich gar nicht, ob Sie da schon tätig waren, so jung wie Sie sind.
Ich glaube, da muss ich gestehen. Also ich bin mit Zolidronsäure und Denosumab aufgewachsen, zeitgleich. Und Sie haben recht, das ist eigentlich ein uraltes Thema, das wird aber häufig vernachlässigt. Deswegen finde ich das wichtig, dass man das immer mal wieder aufgreift in so Fortbildungen und Podcasts. Und wenn man an Osteoprotektion denkt, vor allem denkt man ja ans Prostatakarzinom und da fällt einem immer nur das kastrationsresistente Prostatakarzinom als Indikation ein. Aber es gibt auch viele Möglichkeiten, schon frühzeitig mit der Osteoprotektion anzufangen. Und das heißt auch nicht immer unbedingt gleich Medikamente geben. Es gibt auch viele andere Maßnahmen, die man bedenken muss zum Thema Knochenschutz.
Mhm, aber das ist schon mal ein gutes Stichwort, kastrationsresistent. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Das sind ja Patienten, die häufig Knochenmetastasen haben und die auch laut S3-Leitlinie in der Kastrationsrefraktarität diese Substanzen bekommen sollen.
Absolut, genau.
Für was eigentlich? Und das möchte ich nochmal, ist glaube ich gut, das immer zu sagen. Warum werden die gegeben? Und da steht genau drin, sie werden eben nicht gegeben, um Knochenmetastasen zu verhindern, sondern die Komplikationen durch Knochenmetastasen. Das ist, glaube ich, immer so der Punkt, ne?
Genau. Und die Komplikationen, das sind ja diese SREs, Skeletal Related Events. Und das sind im Prinzip 5 Sachen. Das ist einmal die pathologische Fraktur, eine Nervkompression, wenn wir an die Wirbelsäule denken, eine Hyperkalzämie, wenn wir an Knochenstoffwechsel denken, wenn eine radiotherapeutische Intervention angestrebt werden muss wegen Schmerzen oder so oder eben eine chirurgische Intervention. Das sind 5 skeletal related events, die man verhindern möchte, eben durch eine Osteoprotektion, genau.
Genau, und das ist durch die Leitlinie hier gut abgesichert und empfohlen. Und es ist auch durch Zulassungsstudien gut gesichert. Wohingegen, wenn ich das anknüpfend sagen darf, beim hormonsensitiven Prostatakarzinom zumindest in dieser Indikation keine Empfehlung besteht. Ne? Da steht richtig drin, sollen nicht gegeben werden für die Prävention von knochen-related Komplikationen oder auch Knochenmetastasen selber. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Genau, das ist ja die S3-Leitlinie, auf die Sie sich wahrscheinlich gerade beziehen. Das ist richtig. Und die ERO-Leitlinie, die macht das ein bisschen geschickter. Die spricht nur von, man soll Bone Protective Agents anbieten für metastasiertes Prostatakarzinom. Okay. Da wird gar nichts zwischen hormonsensitiv und kastrationsresistent unterschieden. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, das auch schon frühzeitig im hormonsensitiven Stadium definitiv zu geben. Da lässt auch die Fachinformationen von den jeweiligen Substanzen zu.
Ja, in der S3-Leitlinie steht es wörtlich, die Empfehlung bezieht sich nur auf Patienten im kastrationsresistenten Stadium. Und bei hormonnaiven Patienten mit Knochenmetastasen wird dagegen von der Gabe osteoprotektiver Substanzen abgeraten. Insofern, da bezieht man sich auf die Studien, die da zugrunde liegen, die keinen großen Vorteil des Einsatzes beim hormonnaiven Patienten gezeigt haben. Okay, aber Sie haben es, ist ja auch wichtig, die ERU-Leitlinie sieht es ein bisschen anders. Ich glaube, es sind ja Leitlinien, es sind keine Gesetze. Aber was sagten Sie gerade in der Zulassung?
Ist das möglich? Also es gibt ja, ich spreche immer von einer sogenannten onkologischen Dosierung. Ja. Das ist die Dosierung, die wir alle kennen, Zoledronsäure oder eben Denosumab, alle 4 Wochen. Und dann gibt es aber auch eine sogenannte Osteoporose-Dosierung zum Beispiel fürs Denosumab. Das sind nur 60 Milligramm, das andere sind 120 Milligramm, alle 6 Monate, also eine abgeschwächte Dosierung. Und das kann man eben auch schon geben bei Patienten, bei Männern mit Prostatakrebs, die eine ADT bekommen und ein erhöhtes Faktorrisiko haben. Also da kann man diese abgeschwächte Osteoporose-Dosierung geben.
Ja, das ist so ein Punkt. Ich hatte gerade einen Patienten, der mit einer Hormontherapie anfängt und dann kommt man so ja ins Besprechen, was denn da so dann an Folgewirkungen kommt von den Hormontherapien, also ne, Libido, Schwitzen und solche Sachen, aber eben auch Knochenstoffwechsel. Ne? Wann fangen Sie eigentlich damit an? Weil so diese Osteoporose, die kommt ja wahrscheinlich nicht über Nacht, ne? Habe ich zumindest meinem Patienten gestern gesagt.
Nee, absolut. Also wenn jemand vor mir sitzt, der ein High-Volume-Disease hat, also ganz viele Knochenmetastasen und optimalerweise auch schon über 70 ist, das ist nämlich der Zulassungstext für diese Osteoporose-Dosierung von dem Denosumab, dann hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, da auch schon mit dem Knochenschutz anzufangen. Mhm. Und das würde ich in so einem Fall auch machen. Und wenn er in die Kastrationsresistenz rutscht, dann kann man diese klassische 4-Wochen-Dosierung geben, Zoledronsäure oder Denosumab. Interessanterweise gibt es aber aktuell auch schon Studien, die so eine deeskalierende Dosis untersuchen, also dass man nicht alle 4 Wochen den Knochenschutz gibt, sondern alle 12 Wochen. Es kann sein, dass das in der Zukunft in die Richtung eher geht.
Mhm, sehr gut. Jetzt haben Sie ebenso zum Intro, haben Sie von auch, sagen wir mal, nicht medikamentösen oder von, ja, vermutlich meinen Sie Calcium und solche Sachen.
Genau. Ganz wichtig ist, Calcium parallel zu geben und Vitamin D. Da gibt es ja mittlerweile auch schon schöne Kombinationspräparate, dass die Patienten mit einem Schluck beides gleich drin haben. Und dann sollte man sie auch noch zu motivieren, sich regelmäßig körperlich zu bewegen. Ich sag mal, irgendwie eine Dreiviertelstunde Lauf gehen oder walken oder so. Und wenn die Patienten rauchen, sollten sie Rauchen natürlich aufhören, Übergewicht vermeiden. Also das sind alles so konservative Maßnahmen, die man auch immer mit empfehlen sollte, auf jeden Fall.
Absolut. Und das ist, glaube ich, auch was man auch mehr oder weniger relativ schnell zusammen mit der Hormongabe oder der Initiierung der Therapie, glaube ich, auch anwenden kann. Ne? So ein schöner, kleiner, praktischer Tipp, finde ich, so im Alltag. Genau.
Absolut, ja. Was ja auch noch ganz wichtig ist, ist Stichwort Zahnarzt.
Ja, guter Punkt.
Man muss die Patienten auf jeden Fall vorher einmal zum Zahnarzt schicken, dass der Bescheid weiß, dass man eine Osteoprotektion anfängt. Eventuell muss der Zahnstatus noch saniert werden, dann kann man erst ein bisschen später anfangen. Und was man auch empfehlen sollte, ist, Patienten unter Osteoprotektion sollten tatsächlich alle halbe Jahre zur Routinekontrolle zum Zahnarzt gehen, nicht nur jährlich.
Haben Sie diese gefürchteten Kieferosteonekrosen mal gesehen?
Ich persönlich habe die tatsächlich noch nicht gesehen.
Aber ich erinnere mich an den Anfang. Also ich habe so den Eindruck, das war auch was gefühlt. Ich kann es jetzt nicht mit Daten belegen, aber gefühlt war es so, als diese Substanzen kamen, dass man so ein bisschen auch so einen kleinen Real-World-Eindruck bekommen hat nach dem Motto, oh Gott, da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Und ich erinnere mich schon an, jetzt nicht viele Patienten, aber am Anfang, die das hatten. Und diese Knochennekrosen gelten ja als, sagen wir mal, schon schwierig zu therapieren. Aber wenn Sie sagen, Sie haben keine gesehen, spricht das vermutlich ja dafür, wie bei vielen anderen auch, dass man sich konsequent an diese Empfehlung hält und insofern, ich sag mal, Schwachstellen im Zahnstatus behoben werden können und damit dieses Risiko gar nicht erst kommt. Ne? Ich glaube, es ist nochmal ein wichtiger Hinweis, wobei ich das Gefühl habe, ist so ein bisschen schon auch in die DNA übergegangen, meinen Sie nicht? Bei Urologinnen
und Urologen.
Ich denke auch,
doch, ich glaube auch. Ich glaube, das haben wir alle auf dem Schirm und ich glaube auch, da wird gut dran gedacht, ja.
Ja. Sagen Sie vielleicht noch einen Punkt, den ich so hier beim Durchscannen von meinen Unterlagen nochmal so gesehen habe. Ich will gar nicht jetzt auf die Frage hinaus, wobei die spannend wird im Hinblick auf das, was wir gleich nochmal besprechen wollen mit neuen Wirkstoffen. Der Unterschied Bisphosphonat und Denosumab, das Bisphosphonat ist ja nach wie vor eine IV-Therapie, ne? Zumindest das Bisphosphonat, was für die Urologie zugelassen ist, Zoledronat. Wie sieht es denn da eigentlich aus, wenn Sie, also wie ist da so Ihr, ich will nicht Verschreibungsverhalten sagen, aber was setzen Sie ein? Weil ich fand, das war damals immer ein super Medikament. Wir hatten immer ein bisschen Schwierigkeiten bei nierininsuffizienten Patienten. Es ist der IV-Weg, wird immer diskutiert, ist das für Patienten eigentlich jetzt besser oder ist es doch angenehmer mit einer subkutanen Spritze, wie das Denosumab ja ist, vorzugehen? Zumal das auch, glaube ich, nicht über die Nieren eliminiert wird.
Ja, genau. Also der Vorteil von dem Denosumab, haben Sie gerade eigentlich schon gesagt, ist einmal die subkutane Applikation und dass man eben nicht auf die Nierenfunktion achten muss. Und ich habe auch vielleicht so eine Tendenz beobachtet, kann ich jetzt auch keine Zahlen sagen, dass Patienten unter Zoledronsäure eher mal so eine akute Phasereaktion irgendwie bieten, dass sie immer sagen, nach den Infusionen geht es mir den Tag danach eher, fühle ich mich irgendwie maddelig oder so. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal, die Therapie zu wechseln. Ich will gar nicht sagen, nur in die eine Richtung, vielleicht auch mal in die andere. Wenn einer Denosumab erst hatte, dann mal die andere, die Zoledronsäure probieren. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal, beides auszuprobieren. Und genau, bei Zoledronsäure muss man eben auf die Nierenfunktion achten und vielleicht die Dosis anpassen dann, ne? Ja.
Jetzt sind wir ja mit diesen Therapien schon viele, viele Jahre unterwegs und ich könnte Sie jetzt mal auch im Hinblick auf unsere zugrunde liegende edukative Richtung und unseren Auftrag hier heute, könnte ich Sie mal fragen, was wird sich denn da noch ändern
in der nächsten Zeit? Ich hatte es eben schon mal kurz anklingen lassen, dass ich mir vorstellen kann, dass die Studien bestätigen, dass man das Dosisintervall verlängern kann. Von 4 auf 12 Wochen, da gibt es verschiedene prospektive Studien und auch retrospektive Auswertungen. Ich glaube schon, dass es in die Richtung gehen wird. Was wird sich noch verändern? Es sind einige Patente abgelaufen. Unser Armamentarium ist größer geworden in den möglichen Substanzen, die wir verschreiben können für die Osteoprotektion auch.
Genau, jetzt haben wir, glaube ich, die Situation in der nächsten Zeit, dass wir ein bisschen Bewegung insofern sehen werden, weil Patentschutze verloren gehen, ne? Oder ablaufen.
Genau, das betrifft jetzt das Denosumab. Das ist ja ein Antikörper, der fängt so einen Liganden ab, der im Prinzip die Osteoklasten aktivieren soll. Und da gibt es jetzt im Prinzip so wie so ein Generikum, kann man sich das vorstellen. Das ist aber kein Generikum, wie wir das von klassischen Arzneimitteln kennen, die ja chemisch hergestellt werden, sondern das nennt man Biosimilar. Das ist im Prinzip also ein Generikum von einem Antikörper, aber eben nicht komplett identisch mit dem Arzneistoff, sondern nur äquivalent, also weitestgehend ähnlich. Das liegt daran, dass Antikörper eben von Zellen gebildet werden und nicht von irgendwie chemisch synthetisiert oder so. Deswegen kann man da nur eine Similarität schaffen und keine hundertprozentige identischen Wirkstoff. Mhm. Genau, und das hat jetzt das Armamentarium erweitert für die Osteoprotektion.
Das ist ein interessanter Begriff, Biosimilar. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit meiner Frau, die Brustkrebs lange Zeit gemacht hat. Und da ging es seinerzeit um das Herzeptin, glaube ich, also die HER2-Neu-Antikörper, wo dann auch, glaube ich, in der gynäko-onkologischen Welt relativ viel darüber diskutiert wurde und gelernt wurde, dass eben die Biosimilars, das Wort sagt es ja eigentlich, ne, biologisch und also gleich, ähnlich, similar halt. Wie soll man das übersetzen übrigens? Dass das eben so ein Thema ist, was wir hier für die Urologie noch nie hatten. Oder gibt es schon Biosimilars in der Urologie? Ich glaube, das wird der neue Auftritt jetzt von verschiedensten Substanzen, die wir, deswegen wollen wir uns ja damit beschäftigen, auch hier heute.
Ja, genau. Also manche kennen das vielleicht von Filgrastim oder so für die Neutropenie.
Richtig, ja.
Ne? Da gibt es auch Biosimilars. Und sonst, denke ich, ist es jetzt mit der Osteoprotektion, glaube ich, der zweite Auftritt in der Urologie. Ansonsten kennt man viele andere Antikörper, irgendwie EPO oder Rituximab oder so, oder wie Sie jetzt selber auch sagten, Brustkrebs. Mhm. Also das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr gängig in der Medizin. Und wir Urologen fangen da jetzt auch so langsam mit an.
Und Sie, Frau Rösch, ich weiß es genau, sind in dem Thema schon ganz schön tief drin, viel tiefer als ich. Deswegen wollen wir ja darüber reden heute. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen da rein. Also ich sag mal, wenn ich es richtig verstehe, ist der Auftrag oder der Sinn, eine bestimmte Substanz, in diesem Fall das Denosumab, im Sinne eines Biosimilar-Produktes herzustellen.
Genau, also das übergreifende Ziel ist natürlich Kostensenkung im Gesundheitssystem.
Ja.
Ne?
Ja.
Und wie gesagt, ein Biosimilar ist eben ein Antikörper, der ähnlich zu dem Referenzbiologikum ist. Also die Aminosäuresequenz ist komplett identisch, aber alles, was danach kommt, Sekundärstruktur, Tertiärstruktur, Proteinfaltung und so weiter, das ist eben nur similar. Aber die Wirkung ist eben identisch mit dem Referenzbiologikum. Da gibt es, also so ein Biosimilar muss umfangreiche analytische Methoden durchlaufen, um eben die Wirksamkeit zu bestätigen, Sicherheit und auch die Immunogenität. Es geht ja bei Antikörpern immer auch darum, dass man nicht irgendeine unerwünschte Reaktion vom Körper auslöst. Also das wird alles umfangreichend getestet, bevor so ein Biosimilar dann eben zugelassen wird für die Indikation vom Referenzbiologikum.
Ich habe eine Zahl gelesen, dass durch Biosimilars in diesem Bereich, es ist, glaube ich, jetzt nicht nur Onkologie, ne, aber auch zum großen Teil. Zuletzt oder in den letzten Jahren über 7 Milliarden Euro eingespart werden konnten. Das ist eine stolze Zahl. Und wenn man natürlich so jetzt irgendwie denkt, das Gesundheitswesen ist chronisch klamm, dann macht das Hoffnung, oder? Wie muss man das einschätzen?
Ja, absolut. Also ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, muss ich gestehen, aber 7 Milliarden Euro, das ist eine stolze Summe. Und das ist ja genau das Ziel von eben Generika und Biosimilars, eben, ne? Einsparung im Gesundheitssystem.
Also, ja. Das ist, um genau zu sein, die Zahl, die in den letzten 10 Jahren in Summe, in Kumulation eingespart wurde. Ne?
Mhm.
Und man geht von 1,9 Milliarden pro Jahr aus und das verteilt sich im Moment auf, inzwischen, glaube ich, sind es ungefähr knappe 20 Wirkstoffe, die als Biosimilar verfügbar sind. Und eben auch über wir wollen jetzt gar nicht über Ökonomie so viel reden, aber die letztendlich über bestimmte Rabattverträge und so weiter dann verhandelt und verkauft werden und damit irgendwie vielleicht auch in der Onkologie Kostenvorteile und Einsparungen bringen. Ohne, und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir aber auch hier klar machen wollen, ohne in dem Effekt, den wir sehen wollen. Wir wollen ja unseren Patienten eine gute, qualitative Therapie machen. Und daran, Frau Rösch, gibt es, glaube ich, keinen Zweifel, oder? Muss man skeptisch sein?
Nee, überhaupt nicht. Also, wie gesagt, das ist ein gleichwertig guter Wirkstoff. Und man kann eigentlich alle nur ermuntern, das breite Armamentarium eben auszunutzen von der Osteoprotektion. Mhm. Absolut.
So dass man vielleicht sagen kann und unseren Podcast, der hier jetzt schon wieder leider von der Zeit her in seine Endetappe geht, sagen kann, also die Grundsätze, die wir heute beleuchtet haben über Uro-Onkologie und Knochenschutz, die gelten weiterhin. Da haben sie ein paar kleine Veränderungen gezeigt, kleine auch Modifikationen in Dosierungen oder Intervallen. Aber die Grundsätze gelten. Die Empfehlungen der Leitlinien sind gesetzt, sind vermutlich auch jetzt nicht davon zu erwarten, oder es ist nicht zu erwarten, dass die sich noch groß ändern. Das heißt, die Grundsätze für unseren täglichen Behandlungsalgorithmus sind irgendwie klar. Und wir werden jetzt hier Veränderungen sehen, in dem Patentschutz auslaufen und wir Biosimilars bekommen, die letztendlich auch Knochengesundheit gestalten mit welche, wie auch immer sie dann heißen, aber die sich anlehnen an die Funktionsweise der Rang-Ligand-Inhibitoren, richtig?
Absolut, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Und was ich auch nochmal ganz wichtig finde, sind eben auch die nicht-medikamentösen Maßnahmen. Also die sollten wir wirklich nicht vergessen für die Patienten. Und das Ganze ist ja auch interdisziplinär zu sehen, so Knochenmetastasen. Da kann man die Strahlentherapeuten ins Boot holen, die Schmerztherapeuten, vielleicht auch die Neurochirurgen, wenn die da operativ irgendwas entlasten können. Also Knochenmetastasen, das ist Teamarbeit und das kriegt man meistens gut hin, die Patienten dann gut einzustellen. Ja.
Okay, ich möchte vielleicht zum Schluss auch noch mal einmal auf eine Publikation hinweisen, die ich ganz spannend fand im Rahmen der Vorbereitung für diesen Podcast und auch für dieses Thema. Es gibt ja diese Real-World-Daten von allen möglichen Medikamenten und von den Biosimilars, die es gibt, gab es 2023 ein Review, wo man eben auch mal gesehen hat, wie ist eigentlich die Safety-Data, ne? Also wie sind eigentlich die Sicherheitsdaten dieser ganzen dieser Medikamente. Das ist eine riesige Studie gewesen und man muss sagen, das hat eigentlich ganz schön gezeigt, dass man diese Biosimilars mehr oder weniger genau gleich nutzen kann, wie auch diese referenzbiologischen Stoffe, ne? Also wie ihre Referenzstoffe. Und ich glaube, weil es in der Urologie sowas Neues ist und wir vermutlich in die fachliche Auseinandersetzung ja auch um diese neuen Stoffe kommen werden, ne? Siehe meine ganz persönliche Erfahrung zu Hause bei den Erzählungen über die Gynäkologie, wo das gesetzt ist inzwischen, wollte ich das zum Abschluss noch mal einmal sagen, dass wir, glaube ich, uns da auch auf eine gute Real-World-Safety-Datenbasis verlassen dürfen. Ne? Insofern.
Absolut, ja. Das ist eine wichtige Publikation, genau. Und ich denke, wir können eben auf jeden Fall vertrauen diesen neuen Substanzen. Und das wird immer mehr kommen jetzt, gerade mit den ganzen Antikörpern, die in der Uro-Onkologie eine Rolle spielen.
Frau Rösch, super. Da bin ich gespannt. Dann war heute unser Fokus nicht so sehr eine neue Innovation auf Seiten irgendwelcher neuen Kaplan-Meier-Kurven. Kaplan-Meier-Kurven haben wir heute überhaupt nicht besprochen.
Ja, verrückt eigentlich, oder?
Auch mal gut.
Ach, ja.
Sondern unser Schwerpunkt waren eben die Biosimilars als neue Innovation im uro-onkologischen Bereich, gerade auch in der Knochengesundheit zu erwarten demnächst. Und ich bin froh, dass wir darauf hingewiesen haben und uns damit beschäftigt haben. Und ich danke Ihnen herzlich, dass wir das hier heute gemeinsam machen konnten. Und Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken wir fürs Zuhören und wünschen einen schönen Sommer. Liebe Grüße nach Lübeck, liebe Frau Rösch, und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht. Ciao.
Tschüss an alle.
Urologisch, der Podcast von Urotube.
Mit freundlicher Unterstützung von Sandoz Hexaal.